Recording in progress. Nils, wolltest du das Intro machen?
Ich wollte Recording in progress sagen.
Recording in progress. Das ist der Sound, der immer kommt, wenn man bei Zoom eine Aufnahme startet. In dem Sinne, herzlich willkommen zur Naturhypertrophie-Serie mit Nils. Ja, aus dem Nichts ist er wieder da. Er ist richtig, richtig schmal geworden im Gesicht.
Du wolltest lieb sagen, aber du hast es nicht gesagt. Das nehme ich dir übel.
Woher weißt du denn, dass ich das sagen wollte?
Weil ich das L gehört habe.
Hast du es gehört? Ja, aber ja. Ich weiß ja nicht, ob du sonst auch abwärts des Halses Leans bist.
Ja, wirst du, denke ich, morgen sehen.
Morgen kommt ein Update.
Ja, wenn meine Rasierklinge kommt.
Du brauchst dafür eine Rasierklinge?
Oder? Auf jeden Fall brauche ich eine Rasierklinge, ja.
Bist du sonst ein Bär oder was?
Boah, das klingt sehr abwertend. Sieht halt sonst ziemlich scheiße aus. Und ich bei den letzten Form-Updates habe ich meine Beine auch nicht rasiert. Und jetzt bin ich in einem Körpergewichtsbereich, wo ich gerne auch mal die Beine etwas freier sehen möchte. Weil mir das schon sehr viele Details wegnimmt an den Beinen und Oberkörper sowieso. Also ich glaube, es gibt Männer, da sieht es gut aus, wenn sie nicht rasiert sind. Es gibt Männer, da sieht es schlecht aus. Und dann gibt es mich. Unterirdisch.
Okay, ich dachte vielleicht irgendwas dazwischen. Unterirdisch. Nee. Hast du dir so ein Philips OneBlade bestellt oder was?
Nee, ich hab schon so einen Body Groomer, schon lange. Aber die Rasierklinge geht halt nicht mehr. Und da brauche ich eine neue.
Ein Body Groomer.
So heißt der, kennst du den nicht?
Nein.
Und das, was du meintest, ist der auch gut?
Ja, ich glaube, das ist so das, was die meisten halt vor dem Wettkampf benutzen, um sich so...
ich glaube, der ist auch einen Ticken besser. Ja.
Was groomt man denn da? Die Haare oder mit? Was ist...
Ich weiß nicht, was heißt denn groom auf Deutsch?
Keine Ahnung.
Okay.
Body Groomer. Ja. Alright, also das heißt, ich bin völlig raus aktuell bei dir. Wo stehst du in der Diät und
in der
gesamten Prep-Planung?
Es waren ja von Anfang an 4 Pre-Prep, hat Mesozyklen geplant, langes Wort. Ich habe jetzt den dritten beendet. Eigentlich habe ich den dritten beendet. Wir haben ja gerade schon kurz geredet. Ich hatte leider Kontakt mit vielen Corona-Leuten. Und jetzt habe ich halt auch so leichte, mehr oder weniger leichte, manchmal ein bisschen schwerere Symptome. Deswegen habe ich den Mesozyklus jetzt beendet. Also den dritten. Und bin bei 77 Kilo mit 91,8 oder so bin ich eingestiegen. Es läuft alles extrem gut. Also klar, ich bin ja reingegangen in die Diät mit einer sehr langen Krankheitszeit, wo ich ja 5 Wochen oder so weg war. Aber seitdem das auskuriert ist, läuft alles genau so, wie ich es geplant habe. Also es lief zuletzt so gut, dass ich mir so dachte, irgendwas muss noch kommen so. Ich weiß nicht, es kann nicht so weitergehen und jetzt kommt es halt. Aber ich bin extrem gelassen. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, 12-13 Tage gar nicht ins Gym zu gehen, das wirklich sehr konservativ zu behandeln. Also ich gehe stark davon aus, dass ich Corona jetzt bekomme und ich werde meine Gesundheit gar nicht aufs Spiel setzen. Ich werde da gar kein Risiko gehen. Die Diät lief jetzt extrem gut. Und dann gehe ich halt in den letzten Mesozyklus. Da war von Anfang an geplant, dass ich mit High- und Low-Days arbeite. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz eingehen, falls das jemand nicht weiß. Aber ich habe halt 3 von 5 Sessions pro Woche, die mich mittlerweile komplett aus dem Leben schießen. Und das Allerwichtigste, was ich von Anfang an in der Prep umgesetzt habe, war, dass ich nicht nur die Performance konserviere, sondern die auch ausbaue und die Nutrition danach ausrichte. Und ich habe jetzt die ganze Zeit mit Straight-Kalorien gearbeitet, jeden Tag das Gleiche. Und deswegen wollte ich jetzt für den letzten Meso mit High- und Low-Days arbeiten. High-Days an diesen Tagen, an den 3 Tagen. Und Low-Days an den anderen, also niedrigere Kalorien. Und jetzt fehlt mir, weil ich meinen Mesozyklus 1,5 Wochen vorher beende, fehlt mir 1 Kilogramm Fett, was eigentlich noch weg sollte. Und das kannst du ja dann relativ einfach ausrechnen. Ich nehme die Low Days über die kompletten 6 Wochen des nächsten Mesozyklus und ziehe davon 7000 Kalorien ab und lande dann halt bei noch niedrigeren Kalorien. Und so hole ich eben diese Zeit wieder auf. Und da sehe ich absolut gar kein Problem drin. Also ich habe jetzt in letzter Zeit 2600 Kalorien konsumiert. Und mal abgesehen davon, dass mich die Einheiten weggescheppert haben, war das kein Problem. Also es war sehr, sehr einfach umsetzbar. Ja.
Das heißt, wie lange bist du jetzt schon am Diäten?
Warte mal. Also ich zähle auch diese Krankheitsphase mit rein, weil ich da abgesehen vom Training halt auch alles genäht habe. 10.10. Also 6 Monate, glaube ich.
6 Monate, okay. Und wann beginnt dann die richtige Prep?
Die beginnt irgendwann im Januar nächsten Jahres.
Okay. Und wie weit willst du jetzt wieder hochgehen?
Das hängt davon ab, mit wie viel ich beende. Ich werde irgendwo bei 72.
Ein Kilo mehr oder weniger wird es ja nicht den Nils nicht fett machen.
Ich werde bei 72 bis 74 werde ich rausgehen aus dem Cut. Und dann werde ich so bei 78 bis 80 am Ende landen.
So. Und dann ist Stage Rate dann bei.
Ja, das ist die Frage, ne?
65 Kilo.
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich kann die Frage besser beantworten, wenn ich 72 Kilo wiege.
Ja, klar.
Jetzt ist es, also jetzt will ich es auch, ich kann es dir nicht beantworten und mir will ich es nicht beantworten, weil ich dann mit Informationen hantiere, die einfach nicht sicher sind. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich jetzt mir darüber Gedanken mache, dann treffe ich ja schon indirekt Entscheidungen für die Zukunft aufgrund von Daten, die ich gar nicht habe. Und dann treffe ich falsche Entscheidungen in Zukunft. Weißt du, was ich meine?
Mhm, absolut.
Und natürlich ist das Stage Weight wichtig, aber es interessiert mich gerade absolut gar nicht. Ja. Aber wenn ich den letzten Meso beendet habe, werde ich mir darüber genaue Gedanken machen.
Aber dann musstest du ja doch, irgendwann musst du es ja festlegen, oder?
Auf jeden Fall.
Willst du dann einfach in die Diät reingehen und gucken,
nee,
wann du fertig bist?
Auf gar keinen Fall. Ich werde mir nach dem letzten Mesozyklus Gedanken machen, wenn ich weiß, wie ich aussehe. Und dann plane ich auch die letzte Phase vom Cut. Die ist jetzt schon geplant mit einem gewissen Gewicht. Aber das habe ich damals einfach so bestimmt. Das lag dann bei irgendwie 66 Kilo oder so. Ja.
We will see. We will see.
Aber ich glaube, die.
Es wird spannend. Ich werde den Podcast heute noch releasen. Ja. Habe ich mir vorgenommen. Und dann gibt es, für die, die es heute schon hören, morgen ist dann das Form-Update.
Ja.
Wenn nicht, dann gibt es Ärger.
Wenn. Was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube aber auch, die Phase nach dem Cut jetzt wird noch sehr produktiv, weil ich dann einen sehr niedrigen Körperfettanteil habe und ich hart trainieren kann. Und das hatte ich lange nicht mehr. Und ich glaube, dass ich dann wesentlich besser auf einen Kalorienüberschuss anspringe als mit Ende 80 Kilo.
Ja, also ich glaube, du warst da schon sehr, sehr weit oben, ne, in deiner Bodyfat-Settling-Range, wenn man das so sagen will, ne, wahrscheinlich. Upper End.
Ja.
Penthouse.
Also so wie ich jetzt aussehe, sah ich halt auch noch nie aus, so. Weil ich so lange fett war.
Wie war das? Wie war nochmal der Spruch von Guardians of the Galaxy? Du bist noch ein Sandwich davon entfernt, fett zu sein. Fand ich sehr, sehr geil. Ein Sandwich noch, dann bist du fett. Oder ein, um dich mal wieder ein bisschen hier zu triezen, ein, weiß ich gar nicht, was hast du denn immer gegessen? Mayonnaise oder was war das?
Willst du wissen, was ich gestern gegessen habe? Dann kannst du mich fertig machen. Ja, ich habe gestern Cheddar auf mein Abendessen gemacht.
Ja, es ist aktuell, finde ich legitim.
Cheddar ist okay.
Ja, habe ich gestern auch gegessen tatsächlich.
Damit sprengst du doch irgendwie alle Kalorien, oder?
Cheddar hat, glaube ich, 50% Fett oder so.
Ja.
Ja, also zufällig, weil ich gestern haben wir halt mit der Familie Abendbrot gegessen. Und ja, die Kleine isst auch gerne Käse. Und besonders Cheddar. Und dann hab ich mir auch ein schönes Brot da gebaut.
Und da ich jetzt bis gestern nur bei 40 Gramm Fett war, ist Cheddar da schon so eine gewisse Luxuskomponente.
Ja, was kannst du da essen? Weiß ich
Anderthalb
nicht.
Scheiben.
Anderthalb Scheiben doch. Okay.
Ja.
Ja, Cheddar ist nice. Allgemeines Käse. Absolut geil. Das ist. Braucht jeder Mensch, glaube ich. Außer die, die es nicht brauchen. Die brauchen es eigentlich auch. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, mit 40 Gramm Fett ist da nicht viel.
Ja, das ist auch so die goldene Grenze so, ne? Für die meisten so 30, 40 Gramm.
Ich fühle mich aktuell mit 40 Gramm echt sehr, sehr wohl und das wundert mich. Ich habe so ein bisschen an der Makronährstoffverteilung in den letzten Wochen was geändert. Ich bin von 210 Gramm Eiweiß auf 180 runtergegangen, bin von, glaube ich, 50 Gramm Fett auf 40 Gramm runtergegangen und dann eben die Kohlenhydrate hochgefahren und das hat sehr, sehr positiv zu meinem Wohlbefinden beigetragen. Das überrascht mich sehr, weil das ist ja, also es ist nur eine kleine Spielerei, aber das hat doch einiges geändert.
Glaube ich.
Aber ich habe halt auch schon über einen längeren Zeitraum 30 Gramm Fett konsumiert und da ging es mir scheiße.
Ja, es ist halt auch nicht immer alles miteinander in direkter Relation, unbedingt. Ja, also 1:1.
Ja, aber sonst Diät läuft gut. Ich habe gestern das allererste Mal, bevor wir uns verloren, seit ich diäte. Und sonst habe ich mich immer gesteigert. Immer um eine Wiederholung, zwei Wiederholungen. Ja. Ich habe mich gestern so geärgert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war am Boden zerstört, als ich gesehen habe, dass ich eine Wiederholung verloren habe.
So, das ist der Bodybuilding-Autist in dir, oder was?
Ja, ich wollte mindestens 9 im Dip haben. 10 wäre geil gewesen. Und dann habe ich 8 gemacht. Und ich war unten, ich wollte die Leute holen. Ich war schon an der Hälfte. Und dann ging halt nicht mehr.
Nee,
Ja.
das ist typisch Push-Movements halt, ne? Da kannst du juckeln und machen, wie du willst. Zappeln wie so ein Aal, aber
Aber
nach
dafür
oben
die
wieder
anderen
nichts mehr.
Push-Movements laufen sehr, sehr gut.
Ja, jetzt bist jetzt auch bist jetzt im Pre-Prep-Cut. Ne? Also man muss jetzt noch nicht. Also klar, das dauert jetzt alles schon sehr, sehr lange, ne? Aber muss jetzt noch nicht zu wild werden und zu, wie soll ich das sagen, diesen Rocky-Mindset ans Tag legen, an den Tag legen. Vielleicht. Das kommt noch.
Das hatte ich Montag perfekt.
Ja, so, ey, heute hier keine Wiederholung, bleibt auf der Strecke, keine Gefangenen. Ich und ich gegen das Bodybuilding oder ich mit dem Bodybuilding gegen alle anderen, gegen die Welt. So, ja, okay.
Aber dann habe ich Montag auch richtig dicke PRs geholt. Also
Bist voll drin gerade im Film.
jein, also bis gestern schon. Jetzt habe ich mich aber auch relativ schnell wieder davon verabschiedet, weil jetzt trainiere
Geht
ich
ja
halt
nicht.
nicht, brauche ich nicht. Also jetzt so, seit ich diäte, war es richtig wichtig zu wissen, wann ich eben in Gedanken voll da drin bin, aber wann ich auch weiß, dass ich einfach loslasse. Dass ich einfach loslasse und sage, okay, nee, jetzt halt nicht mehr. Also es ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ich habe letztens eine Story von jemandem gesehen, der im Aufbau ist und krank war. Und dann sagt er so, ja, ich kann jetzt 3 Tage nicht trainieren. Und er war am Boden zerstört. Und ich dachte mir so, was ist denn los? 3 Tage ist doch easy. Da bist du wieder gesund. Also da hat mich schon diese Krankheitsphase am Anfang der Prep extrem abgehärtet. Also ich ärgere mich jetzt auch null, dass ich krank bin. Wirklich, gar nicht. Der Mesozyklus lief so gut. Was die Rate of Loss angeht, bin ich voll auf Kurs. Also warum soll ich mich ärgern?
Also ich glaube, da sind wir sowieso, oder ganz, ganz viele auch der Zuhörer sicherlich nach dem letzten Jahr und so weiter, in der Hinsicht sowieso ein bisschen geheilt. Geheilt in der Hinsicht, dass man da nicht zu verkrampft ist, wenn man mal, ja, 3 Tage ist ja sowieso ein Witz.
Ich war 5 Wochen krank und ich bin in die Prep gegangen.
Ja, das ist natürlich für die, wie soll ich das sagen, ja, die Bodybuilding-Autisten, genau, für die das Leben halt nur sich um Bodybuilding dreht, halt 24/7, ist das natürlich die größte Katastrophe, wenn man 3 Tage sein Potenzial nicht ausschöpfen kann.
Das hast du schön gesagt.
Ja, also ich verstehe ja den Gedanken vollkommen halt, ne? Aber am Ende des Tages sind halt 3 Tage auf die Gesamtkarriere halt ein völliger Witz halt, ne? Und das ist halt auch jeglicher Gram und alles Negative, was damit verbindet, halt verschwendete Energie. Aber das werden die Personen halt im Laufe ihrer Karriere das sicherlich auch noch erfahren oder verspüren, bin ich mir sicher. Ja, ich glaube, der heutige Podcast wird übrigens mit freundlicher Unterstützung von Brennnesseltee bei Nils und Nasenspray bei mir.
Hör bloß auf mit Nasenspray.
Wieso? Bist du da süchtig nah oder was?
Ich habe einmal, ich glaube, man sagt immer, man soll es eine Woche nehmen. Und ich habe es 2 Wochen genommen. Und dann, wenn du es dann absetzt, dann werden die Nasenschleimhäute richtig, die schwellen richtig an. Und dann kriegst du gar keine Luft mehr durch die Nase für ein paar Tage. Das war der absolute Horror. Ich nehme nie wieder Nasenspray. Ich nehme immer nur noch Brennnesseltee.
Okay.
Alles klar. Bist du auch krank?
Ja, ich habe auch wieder mal jetzt so einen leichten Infekt mitbekommen. Ob es wieder aus dem Kindergarten war, weiß ich gar nicht. Kann auch noch vom GmbF-Wochenende sein oder so.
Das ist eine super Überleitung. Erstmal herzlichen Glückwunsch erstmal.
Vielen Dank.
Ich habe es verfolgt. Sehr, sehr geil.
Ja. Und jetzt war absolut cool. Kann ich gleich nochmal ein bisschen ausholen. Ja, also ich glaube, nach dem GmbF-Wochenende habe ich bestimmt so 6, 7 andere Coaches gesehen, die irgendwie die Woche danach krank waren. So. Das ist halt wieder der Klassiker. So. Wir können halt nicht mehr mit mehreren Leuten zusammenkommen, ohne dass alle krank werden. So. Das ist halt echt ein Phänomen. Ne? Ganz, ganz viele krank gewesen. Ich war die Woche danach nicht krank, aber ich hatte auch so einen Tag wieder, wo ich so dachte, ich werde vielleicht krank, bin dann nicht krank geworden. Und dann ist die Kleine halt krank geworden und dann, nachdem sie wieder gesund war, hat, glaube ich, dann mein Körper aufgegeben und gesagt, jetzt kannst du auch krank werden. So Klassiker. Weißt du, wenn Stress so hoch ist, dann lässt der Körper das manchmal wirklich nicht zu, dass du krank wirst. Also ohne Spaß, meine ich ernst. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung meinerseits. Die Kleine hatte halt 3, 4 Tage hohes Fieber. Und wenn so ein kleines Wesen halt hohes Fieber hat, dann musst du dich halt 24/7 um die kümmern halt. So. Und das ist halt auch kein Spaß, so mit 40 Fieber. Und dann kannst du halt selber gar nicht, du kannst dir gar nicht krank sein. Geht gar nicht. Kannst du nicht. So, du kannst dich nicht irgendwie hinlegen und sagen, so, mir geht's nicht gut oder so. Und das hat der Körper dann bestimmt nochmal 3, 4 Tage einfach so nach hinten verlagert. Und als die Kleine dann wieder gesund war, ist dann halt so bei mir straight ausgebrochen. Also nichts Dramatisches, Nase ist halt wieder zu, ist bei mir immer so das Einfallstor. Fühle mich aber nicht schlecht. Und ich bin auch gar nicht, genau wie du, ich bin da jetzt auch gar nicht so traurig. Ich habe davor fast 7 Wochen Training in die Bücher bekommen. Auch immer mal mit, glaube ich, hatte 2 Tage dazwischen, wo ich so auch wieder so leichte aufflammende Infekte hatte, aber habe die so weggebattelt, so ein bisschen. Das
wegtrainiert.
Ich hab da natürlich auch Pause gemacht wieder. Also das habe ich definitiv schon länger gelernt. Wenn ich merke, irgendwas ist, dann ist sofort Rest. Also dann mache ich sofort, ziehe ich sofort den Stecker. Und dann habe ich, glaube ich, in den 7 Wochen 2-mal, so 2 Tage autoregulativ Rest Days eingelegt und dann war alles wieder gut. Ja, und 7 Wochen Training am Stück und fast 4 Monate, ohne so krank zu sein, dass du halt wirklich pausieren musst, ist für mich nach dem letzten Jahr ist absolut beste Welt. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren, so weißt du. Und jetzt habe ich halt wieder die Nase zu, aber halt nichts Systemisches. Ist halt wieder wahrscheinlich der Kostenpunkt, den du halt zahlst, wenn du halt so stressige Zeiten hattest mit dem Wochenende und Kids und so weiter. Nichts Dramatisches. Ja, weil ich bin halt schon, und so kann ich das vielleicht anfangen, das GmbF-Wochenende, da bin ich auch schon wann bin ich hingefahren? Am Freitag. Am Freitag war ja die Newcomer-Meisterschaft. Newcomer-Meisterschaft ist für alle, die noch nie an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen haben. Die hat halt am Freitag stattgefunden in der grandiosen Weltstadt Walsrode. Ja. Falls das jemand nicht kennt, einfach mal googeln. Dann seht ihr, wo Walsrode liegt und dass da auch nichts drumherum ist eigentlich. Aber ich will mich da gar nicht beschweren. Ich fahre halt eigentlich nur eine Stunde 20 dahin. Also von daher.
Ich habe da ganz andere Sachen gehört von anderen Leuten, die schon ein bisschen erbost waren, dass es halt wirklich im absoluten Nirgendwo ist und man damit zwei Verkehrswitten anreisen muss.
Ja, also ich glaube, wenn du vom Süden aus anreist, ist Katastrophe halt. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob die einen Bahnhof haben. Wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht. Oder also, ne, du musst halt immer, I don't know. Also für mich ist nicht schlimm, Walsrode ist cool. Die Halle finde ich auch sehr, sehr cool. Also die macht halt, die gibt halt so von außen nicht viel her, aber ist halt so für einen Bodybuilding-Wettkampf, finde ich, eigentlich ganz gut geeignet. Aber natürlich nicht so die Atmosphäre, die du haben könntest, wenn du da halt so eine richtige, keine Ahnung, Eventhalle hast. So. Das ist halt so ein, da finden sonst so Flötenkonzerte statt, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kommt mir das halt vor. Ne? Bin ich halt am Freitag hingefahren und pünktlich zum Donnerstagabend habe ich halt richtig Fieber bekommen, so Fieberschübe und so ein bisschen Magenbeschwerden und so. Und habe dann die ganze Nacht durchgefiebert, so on and off. Und dachte auch immer, ah, ist jetzt Magen-Darm, musst du spucken, musst du anders, musst du nicht. Und dachte so, oh shit, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Ey, gerade heute, also gerade jetzt, weil am Freitag ist natürlich der Niklas zur Einwaage, zum einen. Also wir hatten das Problem oder die Aufgabe, dadurch, dass wir ihn in der Classic Physik starten lassen wollten und im Bodybuilding, dass wir einen gewissen FFMI nicht überschreiten dürfen. Ja, und das hier auch mal erwähnt, völliger Unsinn, ja, ich muss jetzt wirklich jetzt hier mal ein bisschen ausholen. Dieser FFMI gilt, ja, also FFMI, falls das jemand nicht weiß, das ist ein Wert, der bestimmt, wie viel Körpergewicht du haben kannst in Relation zu deinem Körperfettanteil.
Und zu deiner Körpergröße.
Und zu deiner Körpergröße, genau. Und da gibt es halt einen Wert von 12, ja, der da rauskommt, den darfst du bei der GmbF nicht überschreiten.
23, oder?
23, genau, den darfst du nicht überschreiten. 12 wäre gut. 12 würdest du gar nichts, so, weißt du?
Ich dachte mir so, hä, was ist hier?
12. 23, genau, wenn du den überschreitest, dann bist du nicht startberechtigt für die Classic Physik, weil du zu muskulös bist. So, ja. Und jetzt kommt, okay, kann man halt sehen, wie man will, wie man zu diesem Wert halt steht, FFMI. Der gilt aber nicht für internationale Wettkämpfe. So. Und jetzt soll mir mal bitte einer erklären, warum hältst du die deutschen Athleten klein? Also ist ja faktisch so. Warum Athleten, die aus dem Ausland kommen, die können muskulöser sein als Athleten, die aus Deutschland kommen? Das ist das Einzige, was mir diese Auslegung sagt. Oder siehst du das anders? Was soll mir das sagen?
Ja, es gibt die ein oder andere Entscheidung, glaube ich, da, die manchmal das Kopfschütteln auslöst.
Also verstehe ich halt bis heute nicht. Es gibt sicherlich Athleten, die, so wie Niklas halt auch, wer den Wettkampf gesehen hat, Niklas hat auf jeden Fall die Physik, um in der Classic-Physik einfach zu brillieren. Ja, also er steht einfach für diese Klasse. Und ich denke mal, auch jeder, der das gesehen hat, wird jetzt nicht sagen, dass er trotzdem irgendwie viel zu muskulös war.
Nein.
Für die Klasse. Verstehst du? Und wir haben halt diesen Wert auf den Punkt gerade so getroffen. Wir waren Punkt 23.
Ja. Wie groß ist Niklas und wie viel hat er, mit wie viel hat er sich eingewogen?
Niklas ist er auch 1,82? Ich glaube auch 1,82, so wie ich. Und wir waren bei 82 Kilo.
Okay.
Nach der Peak Week. Weil wir haben halt auch gesagt, wir machen halt keine halben Sachen. Und lassen uns halt nicht von solchen Werten halt irgendwie limitieren, in dem, was wir halt an Gesamtpaket bringen können. Also das war halt unser Anspruch. Das heißt, wir haben ja sowieso für die Newcomer-Meisterschaft noch wieder einen Widerspruch, den ich nicht verstanden habe. Bei der Newcomer-Meisterschaft darfst du nur in einer Klasse starten. Bei der deutschen Meisterschaft am Sonntag hingegen darfst du zwei Klassen starten.
Maximal zwei Klassen?
Maximal zwei Klassen. Du darfst zwischen der Classic und Bodybuilding darfst du beide belegen, aber nicht Men's Physik und Bodybuilding. Das wäre, verstehe ich auch, wäre auch Unsinn. Ne? Ja. Aber da darfst du zwei Klassen starten. Und wir haben uns ganz bewusst am Freitag für Bodybuilding entschieden. Habe ich halt drauf gedrängt, weil ich auch einfach der Gedankengang war einfach der, dass Niklas in der Classic Physik ich ihn als Newcomer schon ziemlich, ziemlich klar weit, weit vorne gesehen habe für eine Newcomer-Meisterschaft. Und Bodybuilding einfach da mehr Competition wahrscheinlich ist und es für ihn auch kompetitiver ist. Und es ist halt quasi auch der erste Wettkampf gewesen. Ja, und das haben wir ja, den haben wir ja schon gewonnen. Ne? Definitiv haben wir da den Titel geholt, schon mal. Und auch den Overall-Titel dann im Bodybuilding. Das war schon mal für den Freitag super, super, super cool. Aber um da nochmal zurückzukommen, die Aufgabe war es halt, die, im besten Falle den FFMI nicht zu überschreiten und ihn trotzdem so gut die Woche zu laden, dass er im Bodybuilding genauso kompetitiv ist und wettkampffähig ist. Ne? Also nicht zu sagen, wir laden jetzt zu wenig, damit wir den FFMI knacken. Dann kann er halt in der Classic starten, ist vielleicht da nicht mal vollgeladen. Und im Bodybuilding ist er viel zu flach. Dann hätten wir gar nichts gehabt, außer eine Startberechtigung. Aber halt nichts, womit wir glücklich auf der Bühne gewesen wären. Also wir haben halt gesagt, wir laden ihn halt so, wie es vorgesehen ist, wie wir es halt auch 4 Wochen vorher die Daten gesammelt haben. Und wenn er dann halt rausfällt, fällt er halt raus. Dann machen wir halt Bodybuilding. Wir lassen uns halt nicht vom Verband und von diesen Reglements halt da aufhalten. Wir wollen... Ne, also wir machen uns nicht kleiner, als wir sind. Das ist immer noch Bodybuilding. Und für mich ist Classic Physik auch immer noch, hängt auch davon ab, wie viel Muskulatur du hast. Am Ende. Das ist trotzdem immer noch ein ganz, ganz wichtiger Teil auch dieser Klasse. So. Und das ist halt Auslegungssache, wie Verbände das halt entsprechend beurteilen. Und glücklicherweise haben wir das am Freitag hinbekommen. Und ich war halt am Freitagmorgen schon super nervös, hab noch Fieber gehabt, mir war schlecht, mir war übel. So, und dann mit der Nachricht von Niklas, dass wir halt eingewogen sind, bin ich dann irgendwann um 11 Uhr, nachdem ich noch mal versucht habe, 2 Stunden zu schlafen, dann halt losgefahren irgendwie. So, weil das war halt so eine typische Situation. Fieber war dann so ein bisschen weg, aber das ist so eine Situation, wo du einfach sagst, es gibt jetzt einfach kein Zurück. So, Niklas braucht die Farbe. So, der hat jetzt Diät gemacht. Es ist jetzt keine Wahl, dass ich jetzt schlapp mache und nicht da bin. Da muss halt schon mehr passieren. So, das kannst du nicht bringen. Ja, und bin dann halt losgefahren. Ja, gut durchgekommen, zum Glück kein Stau oder irgendwas. Und dann ist das Wochenende eigentlich auf Autopilot gelaufen, so bei mir. Hab das eigentlich nicht mehr gemerkt, dass ich irgendwie nicht so 100% on point war. Das ging dann auch wieder weg, sagen wir mal Richtung Freitagabend. Samstag war ich dann eigentlich schon wieder relativ fit. Ja, es hat der Körper wahrscheinlich auch wieder alles komplett unterdrückt, weil einfach ist nicht drin. Ne? Ja, also wie gesagt, Freitag war dann schon super. Wir haben Farbe gemacht. Für die Leute, die das vielleicht interessiert, was da so die Farbe angeht, haben wir halt den Approach genommen, den, soll ich das sagen, so die meisten vielleicht wahrscheinlich als Goldstandard nehmen würden. Das heißt, du machst mit Protan, also einer Farbe, die nicht ölbasiert ist, machst du halt eine Grundierung. Ja, also dann bist du schon ein bisschen braun angemalt und nutzt dann, wenn du es nutzen darfst. Und da muss man der GmbF halt wieder definitiv Props aussprechen. Da darfst du halt auch die Ölfarbe nutzen. Also Dream Tan nennt sich das. Das ist eine ölbasierte Farbe. Und die dann quasi nochmal über die Farbe drüber. Und dann bist du halt so ein bisschen mehr Bronze und wie so eine richtige Statue siehst du dann aus. Aus meiner Sicht die geilste Farbe, die es gibt, weil das alles sehr, sehr plastisch wird. Genau, das haben wir dann direkt vor dem Wettkampf aufgetragen, so 1,5 Stunden vorher. Macht meistens Sinn, das nicht zu früh zu machen, weil das, wie gesagt, eine Ölfarbe ist. Und wenn du dann irgendwo gegenkommst oder wieder irgendwas anziehst, dann ist die Farbe halt wieder versaut. Dann musst du das halt alles wieder nacharbeiten und so weiter und so fort. Deswegen trägt man die besten Falle nicht zu früh vor Stage-Time auf, weil am Ende des Tages der Athlet dann ja auch nicht mehr wirklich sich wieder anziehen kann. Meistens ist den Athleten kalt, ne? Sie sollen sich nicht erkälten. Das sind alles so Sachen, die man dann für so Wettkampfwochenenden irgendwie im Kopf haben sollte für die strukturierte Planung des Tages. Wann mache ich was, zu welcher Zeit, damit ich am besten strategisch immer das beste Outcome habe. So, das ist dann einfach so ein Ablaufplan, den man durchlaufen sollte. Das haben wir am Freitag gut hinbekommen.
Kann ich mal kurz was fragen?
Immer zwischendurch raus. Sagen.
Wie habt ihr geladen? Also ich meine, ihr hattet natürlich den Konflikt mit dem FFMI. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Und, weil ich es weiß, wie seid ihr in das Testladen reingegangen?
Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
In das was? Das habt ihr, ihr habt doch auch eine Woche gemacht, wo ihr das Ganze getestet habt.
Ja, ja, ja. Also genau, das Testladen war ja die Grundlage für die Peak Week, die wir jetzt eh absolviert haben. Und am Ende des Tages würde ich, und das würde ich wahrscheinlich jetzt auch weiter mit jedem First-Timer machen, immer linear laden. Also ein lineares Laden heißt nichts anderes, als dass du mit einer gewissen Menge an Kohlenhydraten startest. Ja, die anderen beiden Parameter halte ich dann relativ gleich, Protein und Fett, wie vorher auch in der Diät. Und du startest halt mit einer Menge an Kohlenhydratenrelation zu vorher, die schon deutlich höher ist als die Baseline-Kalorien, die jetzt im Defizit vorhanden waren, und guckst halt, wie der Look sich daraufhin verändert. Ja, und wir haben, glaube ich, angefangen haben wir mit, lass mich lügen, müsste ich nachgucken, ich glaube 400 Gramm Kohlenhydraten am ersten Tag. Das heißt, normalerweise fängt man ja so eine Peak Week, wenn man sagt, das ist eine Woche, du hast am Sonntag den Wettkampf, dann würdest du am Montag anfangen. Wir haben aber schon einen Tag früher angefangen, weil unser Wettkampf ja schon am Freitag war. Und genau, haben mit 400 angefangen und sind dann, glaube ich, also in der Test-Peak Week sind wir bis täglich um 50 Gramm erhöht und haben halt immer geguckt, wie verändert sich der Look. Und es hat sich halt sehr, sehr lange nicht so viel getan, bis 600, glaube ich. 600 Gramm, also 4 Tage später. Und glaube, waren dann mal max bei 650. Und haben dann aber auch, dann habe ich halt auch gesagt, okay, wir könnten jetzt noch höher reinladen. Aber der Look sieht jetzt schon ganz gut aus. Aber wir wollen halt auch jetzt nicht die Zeit verschwenden, also diese Woche länger zu halten und diese Maintenance-Woche länger zu halten, als es nötig ist. Ne? Das war so der Approach, den wir hatten, und das haben wir dann eigentlich für die richtige Peak Week, dieses lineare Laden, haben wir genauso gehalten, bloß dass wir zum Start nicht mit 400 reingegangen sind, sondern höher reingegangen sind. Also wir haben höher gestartet, um am Ende höher rauszukommen, sind aber trotzdem, da haben wir doch ein bisschen Kompromiss gemacht, sind halt konservativer geblieben, und das werden wir jetzt für Holland definitiv nochmal ändern, konservativer geblieben, weil natürlich trotzdem ein bisschen im Hinterkopf ist, wenn du jetzt am Ende bei 1000 Gramm Kohlenhydraten rauskommst, einen Tag vor der Einwaage, dann wären, ob wir dann den FFMI deutlich geknackt hätten, kann ich mir schon gut vorstellen. Weil alleine, was dann einfach im Darm noch rumliegt, das ist dann einfach eine Menge.
Und ich das ist natürlich jetzt extrem individuell, aber mich würde das trotzdem sehr interessieren, weil ich glaube, dass es da auch Athleten gibt, die da gewisse Fehler machen. Mit was für Lebensmittel habt ihr reingeladen?
Wir haben die Lebensmittel genommen, die wir halt sowieso die letzten zwei Monate konstant gehabt haben. Ne? Plus die Lebensmittel. Du musst halt in einer Peak Week auch Lebensmittel implementieren. Musst du nicht, aber in den meisten Fällen musst du es doch. Lebensmittel implementieren, die du vielleicht in den Wochen davor nicht konsumiert hast. Ja, aber Lebensmittel, von denen du weißt, dass du sie gut verdaust. Ja, das heißt, wenn jetzt ein Athlet, der Niklas ist zum Glück, ich glaube, wir waren das Lowste, was wir waren, war 2500 Kalorien. Ja, das war die niedrigsten Kalorien, die wir hatten während der ganzen Diät, was halt auch immer sehr, sehr individuell ist. Aber wenn jetzt ein Athlet, wie soll ich das sagen, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate isst oder essen darf, um entsprechend diese Körperkomposition zu haben, die du haben willst, und dann auf einmal von, keine Ahnung, von 150 Gramm Kohlenhydraten auf 400 kommt oder auf 500 kommt, dann kann er das nicht mehr mit den Kohlenhydraten decken, die er dann am Ende noch gegessen hat. Was dann Gemüse war, was dann vielleicht noch ein bisschen Reiswaffeln war, was vielleicht noch ein bisschen Haferflocken war. Du kannst dann halt nicht 500 Gramm mit Haferflocken füllen oder so, dann ist dein Magen einfach voll. Ne? Das heißt, wir haben dann einfach, was haben wir dazu genommen? Ich glaube auch ganz Reismehl haben wir dazu genommen. Das war so ein Großteil, was wir dann einfach reingeladen haben, wo wir geguckt haben, das funktioniert. Und Reis, wie heißt das? Milchreis. Milchreis hat richtig gut gezündet. Und das kannst du dir halt auch super gut vorbereiten, auch für unterwegs und auch für den Wettkampftag, um einfach die Mahlzeiten noch am Mann zu haben, falls du sie brauchst. Da haben wir die Kohlenhydrate dann mit reingeladen. Da geht es am Ende des Tages einfach wirklich nur darum, dass du diese Kohlenhydratmenge gut verträgst und dass sie halt auch so verdaut wird, wie du es haben möchtest und ungefähr auch den Effekt hat. Ne? Also es gibt aus meiner Sicht tatsächlich Lebensmittel, die verdaust du zwar gut, aber da kommt trotzdem keine Fülle in die Muskulatur. So, und dann gibt es Lebensmittel, bei denen passiert einfach was.
Was würdest du in die erste Kategorie packen?
Wo nichts passiert?
Ja.
Also so Haferflocken tatsächlich, wenn dann schon jemand sehr, sehr leer ist, oftmals glaube ich nicht, dass das so knallt. Ja, sonst so Kartoffeln auch nicht, so Kartoffelgeschichten auch nicht so. Aber jetzt weiß ich nicht, so ein Klassiker wäre vielleicht Toastbrot oder so. Das kommt immer ganz gut.
Ach so,
tatsächlich.
Ja.
Ja, aber da hört jetzt gar nicht so genau hin. Das müsst ihr halt wirklich für euch rausfinden. So,
ne? Also dafür hat man hat ja per Definition gute Daten, wenn man preppt, weil du hast ja eine Prep gemacht mit Lebensmitteln.
Genau.
Es sei denn, du preppst die ganze Zeit mit 50 Gramm Kohlenhydraten und das ist sehr unwahrscheinlich.
Genau. Das ist am Ende das, worauf es hinausläuft. So, du brauchst am Ende keinen Ernährungsplan. Du wirst am Ende, wenn deine Prep lang genug dauert, wird das ein automatischer Prozess sein, dass du dich auf die Lebensmittel fokussierst am Ende, die dir die beste Balance zwischen Performance, Sättigung, die dann eh nicht mehr da ist, und aber trotzdem noch ein gewisses, wie soll ich das sagen, du kannst halt nicht vollumfänglich auf Volumen verzichten, einfach weil auch dein Magen das dann gar nicht mehr mitmacht. Du willst dann auch einfach, dann willst du das nicht mehr. Also ein gewisses Volumen wird dann drin sein, genau. Und dann einfach gucken, was habe ich am Anfang der Diät gut vertragen, wo ich noch mehr Kohlenhydrate hatte, und das am Ende dann halt wieder auch in der Peak Week mit reinschießen.
Ich hätte noch eine Frage. Ich glaube, ich weiß schon, was ihr da gemacht habt, aber ich glaube, das ist auch für die Zuhörer interessant. Was habt ihr oder wie seid ihr mit der Komponente Salz umgegangen?
Salz haben wir am Ende des Tages immer konstant gehalten.
Ja, okay.
Also konstant gehalten. Wir haben es tatsächlich auch gar nicht, was ich am Anfang machen wollte. So, das kenne ich so aus meiner Prep. Das habe ich mit Steve so gemacht, dass du vielleicht im letzten Monat einfach guckst, so wie viel Gramm ist das? Einfach, dass du mal trackst, um es dann gleich zu halten. Aber dadurch, dass das, was ich vorher schon gesagt habe, dass du eh dann deine Mahlzeiten hast, also du wirst das kennen, auch jetzt in deiner Diät, du hast deine Mahlzeiten, die einfach für dich funktionieren und die du dann voll zum gegebenen Zeitpunkt, zum Frühstück, Pre-, Post- und Abendessen hast. So, und das variiert dann höchstens wahrscheinlich durch die Obstvariante oder die Gemüsevariante. Aber das, was wirklich Salz hat oder was du halt salzt, ändert sich halt kaum noch. Und wenn, dann ist es eine marginale Veränderung. Und dadurch hast du halt eine konstante Baseline an Salzintake. So. Das haben wir halt dann halt einfach gleich gehalten. Wobei du dann natürlich am Ende des Tages, wenn du dann in der Peak Week wieder mehr Kohlenhydrate isst, wirst du automatisch aus meiner Sicht, auch wenn du es jetzt nicht forcierst, mehr Salz konsumieren. Sukzessive. Genauso wie du mehr Kohlenhydrate konsumierst. Es sei denn, du isst nur Reis oder so, der halt komplett unbehandelt ist oder so. Ja, genau. Also wir haben es am Ende des Tages nicht manipuliert. Und wenn wir es manipuliert haben, dann haben wir es halt unterbewusst getan. Also es ändert aus meiner Sicht im Naturalbereich viel, viel weniger, als die meisten wahrscheinlich glauben würden. Also, dass sie dann denken, in der Peak Week wäre Wasser und Salz und das wäre halt alles noch ein signifikanter Faktor. Was einen Faktor ausmachen kann, ist halt die Menge an Kohlenhydraten, die du halt in die Muskulatur reinbekommst und dort abspeichern kannst. Das ist sicherlich etwas, was einen großen Unterschied ausmachen kann. Was man auch gesehen hat bei dem Athleten von Daniel Kubik, der ja am Freitag noch hinter uns war, ja, und dann am Sonntag war das für mich ein komplett anderer Athlet. So, also wirklich, der sah komplett anders aus. Und Daniel,
der Gesamtsieger?
Ja, der Daniel saß auch direkt neben mir und sagte, ist das vom Freitag? Und sagte ja. Und dann sagte er, ja, wir haben halt komplett einfach nochmal übertrieben viel geladen gestern. So, und da siehst du halt wirklich unfassbar. Für mich waren das zwei Athleten. Also wirklich, habe ich nicht wiedererkannt. Also vom Gesicht hast du ihn dann wiedererkannt. Das, boah, Wahnsinn, der ist so viel voller. Ja, das hat dann schon einen großen Unterschied ausgemacht. Also das kann halt einen Unterschied ausmachen. Aber warum ich halt sage oder empfehlen würde, wenn du halt die Erfahrungswerte noch nicht hast, ob selbst wenn du die Erfahrungswerte mit einer Test-Peak-Week gesammelt hast, sind wir halt in dieses lineare Laden reingegangen, weil du kannst halt Tag für Tag laden, du kannst den Look angucken und wenn du merkst, der Look wird schlechter, dann kannst du wieder was runternehmen und nimmst den schlechten Look wieder raus. Du bist halt immer handlungsfähig. Während du jetzt verschiedene andere Varianten, du kannst halt den Athleten vorher halt sehr, sehr tief fahren mit den Kohlenhydraten. Das heißt, du entleerst ihn mit Kohlenhydraten und spielst dann mit der Theorie, dass du ihn danach halt voll machst und eine Überkompensation quasi da ist und die Muskulatur noch voller wird, als sie es sein könnte oder noch voller aussieht. Genau, dass du sagst, okay, du lädst halt nur 2 Tage vorher und dafür aggressiver oder Cliff Wilson, glaube ich, der erfolgreichste Natural Bodybuilding Coach, halt immer gerne macht so eine Rapid Backload, also wirklich 1 Tag vorher und dann wirklich Unmengen an Kohlenhydraten, um halt diesen Effekt zu haben, diese Superkompensation. Aber das ist halt immer ein Risiko, das kann halt auch schief gehen und wenn es dann halt schief geht und der Look schlechter wird, dann kannst du dann nichts mehr machen, weil dann ist der Look da und dann ist der Wettkampf in x Stunden und so, ne? Das ist dann halt immer so eine Sache. Das kannst du machen, wenn du halt diese ganzen Erfahrungswerte hast mit dem Athleten. Dann ist das sicherlich eine Sache. Und das ist jetzt etwas, was wir für Holland definitiv noch mal aggressiver gestalten werden. Weil ich einfach gesehen habe, okay, selbst mit größeren Kohlenhydratmengen ist Niklas, er ist immer gut voll, ja, aber da können wir auf jeden Fall noch was rausholen, dass da noch ein bisschen mehr Fülle reinkommt. Ja, das war die Peaking-Strategie, die, wie gesagt, so ein bisschen leichter Kompromiss war, aber am Ende des Tages für alle Klassen perfekt aufgegangen ist. Also wir haben, wie gesagt, FFMI geschafft, wir haben zweimal Gold bei den Newcomern geholt, wir haben die Classic Physik am Sonntag gewonnen gegen André Patrice, der eigentlich die Classic Physik ist, ja, der das in Person darstellt. Gab es ja auch so ein paar, wie soll ich das sagen, Diskrepanzen oder verschiedene Meinungen und das habe ich auch schon direkt vor Ort gesagt, auch dem André direkt danach hinter der Bühne gesagt, ich hätte ihn auch auf der 1 gehabt, auch als Coach von Niklas hätte ich ihn auch auf der 1 gehabt, aber die Entscheidung geht trotzdem auch für Niklas völlig in Ordnung, ne? Also das war jetzt nicht, dass das jetzt völlig daneben war, die waren halt schon ziemlich, ziemlich ebenbürtig auf verschiedenen Ebenen, halt der eine mehr da, der andere mehr dort. Und so ist die Entscheidung dann halt gefallen. Und umso mehr wollen wir jetzt natürlich in Holland dieses Battle nochmal richtig forcieren. Hat aus meiner Sicht auch, für mich war es das Highlight des Wochenendes. Aber auch nur, weil ich natürlich nur die Klassen mitbekommen habe, die Niklas gemacht hat. Für mich das Highlight, einfach Niklas und André nebeneinander auf der Bühne zu sehen, im Postdown etc. Da sind so geile Bilder entstanden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war für mich das Highlight, so, weil ich es halt auch direkt live vorne an der Bühne mitbekommen habe. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist das Outcome. Bodybuilding haben wir dann am Abend, also Classic Physik war um vormittags um 10, 11, glaube ich. Und am Abend haben wir dann noch Bodybuilding gemacht in der Männer 2. Da sind wir dann Dritter geworden. Ja. Wo wir aber auch völlig mit zufrieden sind. Auf alle Fälle. Also für einen First-Timer mit 23 Jahren ein dritter Platz in der Men's Bodybuilding ist auch schon sehr, sehr gut. Da fehlt jetzt einfach noch die Muskulatur, die da noch drauf kommen kann.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, weil du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es so gewisse Probleme gab, was die Zeitplanung anging. Einerseits wurde der Wettkampf ja, glaube ich, auch verschoben. Also die Zeit der Prep hat sich ja verkürzt. Mhm. Und es hat sich jetzt so angehört, als wenn da vielleicht auch noch mal ein Krankheitsfall oder so dazwischen gekommen ist. Deswegen würde mich interessieren, wie die initiale Zeitplanung war und wie du und beziehungsweise ihr dann auf Veränderungen reagiert habt. Mhm. Was das mit der Prep-Planung gemacht hat.
Genau, also initial hatten wir natürlich, wir sind in die Prep gegangen oder in die Prep-Planung gegangen, da stand das Datum noch nicht fest. Ne? Das ist oftmals so, dass das Datum dann fürs Frühjahr vielleicht noch gar nicht feststeht. Und in der Vergangenheit war es halt immer so, dass die GmbF im Frühjahr meistens so im Mitte April stattfindet. Auch mal im Mai vielleicht erst, Anfang Mai stattfindet. Das war auch ungefähr das, womit wir geplant haben, wann wir mit der Prep starten. Und als dann auf einmal rauskam, dass es schon Mitte Januar oder Ende März ist, dann haben wir natürlich Probleme gekriegt oder nicht Probleme gekriegt, dann wurde die Zeitplanung deutlich straffer von heute auf morgen. Ne? Also wir mussten halt gucken, okay, geht sich das halt aus? Wir hatten aber zum Glück schon relativ gut geplant, ja, und waren schon in Schlagweite. Aber was wir natürlich von vornherein eingeplant haben, sind natürlich, lass mich überlegen, ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Wochen eingeplant für die Gesamt-Prep-Zeit, in der wir halt nicht abnehmen können. Ob es nun Krankheit ist, ob wir Diet-Break einlegen, was auch immer, waren, glaube ich, 5 oder 6 Wochen eingeplant. Ich glaube, 6 Wochen waren eingeplant, die wir am Ende des Tages, auch dadurch, dass der Wettkampf halt so früh stattgefunden hat, komplett aufgebraucht haben, um diesen Look am Ende zu kreieren. Warum? Weil Niklas ist, glaube ich, in einer Phase ist er 3-mal hintereinander krank geworden, relativ kurz hintereinander, wo wir, ich würde mal sagen, fast 3 oder 4 Wochen am Stück halt Maintenance-Kalorien fahren mussten. Das war auch so ziemlich in der Mitte der Prep, da wo du es aus meiner Sicht am wenigsten haben willst, weil du bist zwar schon ein gutes Stück Lean, aber dann kommt die Phase, die halt so zählt und am Ende ziehst du dich ja so ein bisschen auch raus aus dem Defizit. Das wird ja immer kleiner. Also du willst eine geringere Gewichtsverlustrate haben. Und das war, hätten wir die Zeit nicht gehabt, wäre am Ende das Ergebnis definitiv nicht dabei rausgekommen. Weil dann einfach die Zeit gefehlt hätte. Oder der Athlet hätte sich mit einer Krankheit ins Gym schleppen müssen und Kaloriendefizit fahren müssen, was auch am Ende den Look nicht gebracht hätte, weil du einfach Muskulatur verbrannt hättest. So, das ist halt keine Option. Wenn du krank bist, kannst du nicht trainieren und du kannst auch nicht in der Prep diäten. So, das kannst du vielleicht auf den letzten Metern tun, wenn es sein muss, dann wirst du auch keine Muskulatur mehr verbrennen, dann ist es halt etwas, was du hergibst, aber nicht in der Mitte. Und von daher, ja, der Tenor an alle da draußen, plant, wenn ihr viel Zeit einplant, plant noch mehr Zeit, noch einen Puffer extra ein. So, ne? Also wenn eine Prep, keine Ahnung, mit 30 Wochen geplant ist, dann plant von mir aus 35 ein. Auch wenn es elendig lang einem vorkommt und doch viel zu viel ist und vielleicht ist man dann zu früh fertig oder was auch immer. Ihr werdet am Ende des Tages vielleicht Zeit nicht brauchen, ja, dann ist es wunderbar, dann könntet ihr den idealen Approach haben. Ihr seid 5 Wochen vorher wirklich fertig, komplett fertig. Dann könnt ihr in die Show mit den Kalorien zurück reversen sozusagen, dass ihr euch vom Stoffwechsel, von der Partitionierung der Nahrung halt wieder in eine Position bringt, in der ihr halt deutlich mehr Vitalität habt, die Trainingsperformance noch mal besser wird, ihr einfach euch besser fühlt und auch ihr einfach besser aussieht. Ja, ich würde wahrscheinlich meinen, in den meisten Fällen wird sich das nicht ausgehen. Ihr werdet die Zeit eh brauchen, weil es unterschätzt wird. Aber die Zeit zu haben ist immer besser, als sie nicht zu haben. So, und das war am Ende des Tages bei uns. Wie gesagt, wir haben es komplett aufgebraucht. In der Peak Week ist Niklas dann nochmal krank geworden. Am Dienstag hat er mir geschrieben, dass er Halsschmerzen kriegt. So das absolute Worst-Case-Szenario, was du gar nicht haben willst in der Peak Week, weil du natürlich, wenn du dann noch irgendwelche, ja, keine Ahnung, musst irgendwie Nasenspray nehmen oder Ibuprofen oder irgendwas gegen den Husten, das sind natürlich so Mittelchen, die eigentlich wahrscheinlich auch nur aus Salz bestehen. So, ne? Also wieder Thema, so was macht der Look? Mussten dann wirklich mit allen Mitteln da reingehen. Ibuprofen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was Niklas alles sich da aus der Apotheke geholt hat, damit diese Halsschmerzen halt irgendwie getötet werden. So, geht nicht, können wir nicht. Wir müssen jetzt irgendwie halbwegs gesund bleiben. Und selbst das haben wir halt über die Peak Week ganz gut vom Look kaschieren können. Also es hat sich nicht negativ ausgewirkt. Und wenn es sich negativ ausgewirkt hat, dann will ich nicht wissen, wie er ausgesehen hätte, wenn es sich negativ ausgewirkt hat. Weil der Look war halt so, wie wir ihn haben wollten. Er war voll genug, er war lean genug für alle Klassen, so wie wir es haben wollten. Ja, das zum Thema, wie viele was kann halt schief gehen in der Prep, gesundheitstechnisch und zeittechnisch.
Ja, merke ich jetzt auch bei mir, dass es gut war, mit so viel Zeitpuffer reinzugehen.
Ja, die wird man unter Umständen, nicht unter Umständen, in den meisten Fällen wirst du sehr, sehr froh sein um jede Woche, die du da Karenz hast und sie einplanen kannst. Also das war, deswegen war ich am Ende auch grundsätzlich mit dem Ergebnis super zufrieden. Klar, was willst du unzufrieden sein als Coach mit 4-mal Gold, 1-mal Bronze. Aber unter den Umständen, die halt gegeben waren. Das Datum, was dann auf einmal viel zu früh war, die ganzen Krankheitsphasen, die auch mental natürlich sehr, sehr gezehrt haben. Da muss ich Niklas grundsätzlich ein absolute Respekt und Props für aussprechen. Das war an seinem Ende eine absolute Herausforderung, dort nicht durchzudrehen. Weil du kennst das selber, du bist das dritte Mal in kurzer Zeit krank und du hinterfragst halt wirklich irgendwann, sagst du, ja klar, ist jetzt einfach nur, nimm die Emotion raus, es ist einfach jetzt so. Und dann arbeite mit den Fakten und eins nach dem anderen, was jetzt sinnvoll ist. Aber in so einer Prep wirst du halt sehr emotional dann, weil du hast schon so viel Zeit investiert. Du bist so investiert da drin und jetzt bist du ständig krank und es steht halt irgendwie dann auch alles auf dem Spiel halt, ne? Dann nochmal krank werden und dann ist die Zeit halt weg.
Ja.
So, und das hat er halt echt weggesteckt, aber hat mir natürlich auch im Nachhinein oder auch berichtet, dass das echt sehr, sehr am Limit war. Ne? Und auch family-technisch, Freundin und so, ich habe die alle kennengelernt, sehr, sehr, auch sehr, sehr coole Familie und auch das Umfeld war halt auch, sie hat ihn auch sehr, das war auch ein absolutes Team-Ding. Ne? Also, die haben ihn maximal supported. Das muss man auch immer dazu sagen. Das war von Anfang an maximale Unterstützung von Familie, Freunden, auch in diesen schweren Phasen. Das muss man immer dazu sagen. Dieser Erfolg ist auf ganz, ganz vielen Säulen gestützt. Und die ist da auch sehr, sehr, sehr stark mit eingeflossen. Ne? Das war nicht leicht.
Ja, das, was du gerade gesagt hast mit diesem Zeitdruck und dann Entscheidungen treffen, das siehst du halt hinterher nicht. Wenn du einen Wettkampf siehst als Zuschauer und du das positiv wahrnimmst und vielleicht auch als eine Motivation für dich selber nimmst, um auch zu starten, du siehst ja nicht, wie man sich fühlt, wenn man auf einmal den kompletten Zeitpuffer aufgebraucht hat und dann in eine Situation kommt, wo man Entscheidungen treffen muss, die man von Anfang an nicht treffen wollte. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und solche kleinen Dinge sieht man halt einfach nicht. Deswegen finde ich es gut, dass du es jetzt nochmal so angesprochen hast.
Ja, sollte sich jeder vor Augen rufen. Eine Wettkampfvorbereitung ist, wie soll ich das sagen, das wird immer mit mehr Troubleshooting zu tun haben, als mit dem heroischen ins Spiegel gucken und wie lean man aussieht und wie geil das ist. Und du wirst immer mehr bis zu dem Tag X, da wird alles gut sein, wenn du alles gut geplant hast. Dann wirst du froh sein, das alles gemacht zu haben. Du wirst mehr schlechte Tage haben als gute Tage. Aus meiner Sicht wird das am Ende immer gefühlt mehr schlechte Tage geben. So. Und das ist natürlich auch das, was es am Ende braucht, um jetzt hier mal so diese Oldschool-Bodybuilding-Coaches rauszuholen, die ja sagen müssen, ja, du musst dich halt richtig schlecht fühlen, damit du richtig gut aussiehst. Sicherlich sollte das nicht in der Nähe des Wettkampfs so sein, aber du wirst oft Tage haben, wo du dich so, so schlecht fühlen wirst. Und das wird tatsächlich ein guter Indikator dafür sein, dass gerade wieder etwas passiert ist in deinem Körper. In der Hinsicht, dass der Körperfett wieder weg ist. Und das sich natürlich nicht gut anfühlt, sondern es nur besser aussieht. Das vergisst du später halt auch alles. So, ne? Also als Coach durchlebst du das dann mit deinen Athleten, aber du überlegst dann, also war bei mir so, ich habe halt die ganze Prep dann überlegt, so ja, wie war das bei dir? So, und das verdrängst du tatsächlich, diese schlechten Tage. So, die waren da, aber die verschwinden dann im Nachhinein wieder. Also Nils, du hast eine schöne Zeit vor dir nächstes Jahr.
Ja, bei mir schon der erste Mesozyklus, der war so wichtig für das, was danach gekommen ist, weil das halt so scheiße war. Also wirklich. Mhm. Das war 10 von 10 scheiße. Aber jetzt im Nachhinein war es halt richtig gut, weil ich da extrem wichtige Erfahrungswerte mitnehmen konnte. Also ich bin sehr froh, dass ich am Anfang direkt 5 Wochen krank war. Muss ich wirklich sagen. Würde ich wieder so machen.
Ja, weil du hast natürlich den Anker jetzt, der ist ein anderer, ne?
Ja, das hat sehr, sehr viel verändert jetzt auch. Also auch jetzt, ich sage jetzt sehr gelassen, okay, ich mache 12 Tage Trainingspause. Performance ist gerade richtig gut. Ich kill mein komplettes Momentum. Aber das ist mir scheißegal, weil ich weiß aus dem ersten Zyklus, dass ich aus einem Stillstand heraus in einer Woche extrem Tempo aufnehmen kann. Also was soll mich jetzt aufhalten? Ja gut, ich bin jetzt eine Woche erkältet. Wenn es schlimm läuft, bin ich 1,5 Wochen erkältet. Ja und? Also, aber auch nur wegen diesem ersten Mesozyklus. Und als ich da drin gesteckt habe, boah, das war die Hölle. So.
Ja. Aber das kann ich jetzt, wie du so schön sagst, das kann ich jetzt alles nicht mehr aus der Ruhe bringen. Also es ist tatsächlich ein Geschenk. Also muss man gar nicht drüber lächeln oder so. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk.
Es wäre zwar richtig, richtig geil, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe noch 4-5 Wochen Zeitpuffer. Aber gut, ist halt nicht.
Ja, also man muss ja auch immer bedenken, du hast das ja sehr minutiös und über einen extrem langen Zeitraum geplant. Also ich glaube, selbst wenn ich einen Athleten betreuen würde, wäre das wahrscheinlich vonnöten, aufgrund deiner Bulking-Activities, ja, muss man das dann halt so machen. Aber das ist schon auch schon ziemlich ungewöhnlich. Selbst für lange Planung ist das schon sehr, sehr.
Ja, ich dachte auch, als ich reingegangen bin, dachte ich halt auch so, ist schon lange. Aber jetzt bin ich mir extrem dankbar, dass ich in so großen Zeiträumen gedacht habe. Weil ich habe ja diese lange Krankheitsphase am Anfang gehabt, dann nochmal eine kleine Erkältung, Magen-Darm-Infekt. Jetzt habe ich wahrscheinlich Corona. Und wenn du mich jetzt fragst, wie lief die Pre-Prep bis jetzt, lief extrem gut. Und das waren 4 Dinge, die mich angegriffen haben. Noch ein 5. privater, den ich jetzt hier einfach aus gewissen Gründen nicht sagen möchte. Aber es lief trotzdem sehr, sehr gut. Und ich gehe mit maximalem Selbstbewusstsein in den letzten Zyklus rein. Und wenn ich jetzt am Anfang der Prep mit falschem Selbstbewusstsein irgendwie 10 Wochen weniger geplant hätte, weil ich ja irgendwie so gut bin oder so, das wäre eine Katastrophe geworden, eine richtige Katastrophe. Ich hätte Trainingsperformance auf der Strecke gelassen, ich hätte Muskulatur verloren, ich wäre in Situationen gekommen, wo ich gar keine objektive Entscheidung mehr hätte treffen können. Und ich bin von Anfang an reingegangen mit dem Bewusstsein, dass ich einen gewissen Grad an Inkompetenz habe. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man davon ausgeht. Und dass es halt Dinge passieren werden, die mich Zeit kosten. Und ich habe auch vorher, genau wie ich das auch am Anfang gemacht habe, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, habe ich mir Leute angeguckt, die vielleicht nicht so gut sind und habe geschaut, was machen die? Und das vermeide ich. Und als ich in die Prep gegangen bin, habe ich mir auch Leute angeguckt, die gepreppt haben. Und die auch offen über ihre Fehler gesprochen haben. Und der eine Punkt, der immer wieder kam, war, ich hatte Zeitdruck. Und dann hast du auch in manchen Dokus oder was auch immer gesehen, wie diese Menschen sprechen, wenn sie auf einmal diesen großen Zeitdruck haben und eine Entscheidung treffen. Das ist dann nicht mehr diese Gelassenheit, die jemand hat, der noch so viel von dieser Ressource Zeit hat. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr dankbar, in so langen Zeiträumen gedacht zu haben.
Ja.
Optimal. Wir sind gespannt, worin das ufert dann in 1,5 Jahren. In 1,5 Jahren.
Ja.
Leute, ey. Natural Bodybuilding durchgespielt, einfach mal. Zeiträume, unfassbar. Ich glaube, das war ein ganz guter Recap, was bei dir so los war. Von mir brauchen wir gar nicht sprechen. Ist eh Hopfen und Malz verloren, kannst vergessen.
Wir haben jetzt keine Zeit mehr, ne?
Doch, ein bisschen haben wir noch.
Okay, ich wollte dich eigentlich noch fragen, aber da hattest du mit dem Wettkampfwochenende angefangen.
Ja.
Da dachte ich, es ist ein bisschen unhöflich, jetzt reinzugrätschen. Wie läuft bei dir das Projekt Hintere Kette?
Das läuft aus meiner Sicht tatsächlich weiterhin gut.
Okay.
Ja. Ja. Die ADLs sind ein bisschen zickig.
Habe ich gesehen.
Die sind zickig. Die waren halt früher auch schon immer zickig. Früher waren sie halt immer so bei 150, 160 Kilo zickig. Und jetzt sind sie halt immer so bei 180 Kilo zickig. So, also zickig, wenn ich sage, es gibt halt immer wieder Tage, in denen ich in den Lift nicht reinkomme. So, wo dann irgendwas off ist. Passiert halt immer wieder mal. Alle 2-3 Einheiten, dann kommt wieder eine gute Einheit, aber ich komme halt jetzt so von den Loads komme ich nicht weiter hoch. Muss ich auch gar nicht. Also ich habe da einen guten Stimulus immer. Dazu muss man halt eher mal wissen, wofür wir den ADL halt nutzen. Wir wollen halt auch dabei stark isometrisch den oberen Rücken halt überlasten halt. Ne? Deswegen haben wir diesen Snatch Grip, diesen weiteren Griff. Und da ist halt konstant die Spannung drauf. So, das funktioniert da sehr gut. Und für die Beinrückseite, funktioniert, glaube ich, alles. Einfach die Zeit arbeitet da für mich. So. Das ist jetzt nicht nur der ADL, so, wo man sagt, ja, nur wenn das ist der ADL, habe ich so viel Fleisch draufgepackt, weil ich jetzt damit so viel Reps mache. So, da, ich bin da sowieso sehr, sehr von weg, mich da zu sehr an einen Lift zu emotional zu klammern. So, es ist, man freut sich natürlich, wenn er gut läuft. Man ärgert sich ein bisschen, wenn er schlecht läuft. Aber grundsätzlich muss ich halt sagen, wovon ich die letzten anderthalb Jahre profitiert habe, und das ist auch das Einzige, was ich habe machen können, ist den Ball halt in der Hinsicht flach halten, dass die Basics oder womit wir halt an den Start gegangen sind, dieses Projekt ranzugehen, diese beizubehalten einfach. Weil ich durch diese Off-Time, die ich immer wieder hatte, durch die Krankheiten, es mir überhaupt nicht erlauben konnte, irgendwas am Programming zu ändern oder dass wir da irgendwas ändern konnten, weil wir gar nicht die Zeit haben, das wieder zu investieren, da wieder reinzukommen, um dann wieder effektiv wirklich dann netto was rauszukriegen. Das heißt, ich trainiere eigentlich wirklich seit anderthalb Jahren zu 95% die gleichen Lifts. All over. Zu 95%. Und zum einen, wie gesagt, ist es das, was ich machen muss, um überhaupt in der Zeit Fortschritt zu machen. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas, was ich immer noch, wie soll ich das sagen, mittlerweile sehr genieße. So, dass ich da auch gar nicht das Bestreben habe, groß irgendwas abzuändern oder zu sagen, ich hätte jetzt gerne mal eine neue Übung. Das merkst du halt bei vielen jungen Athleten, ist da noch viel mehr dieser Drang danach da, mal von den Basics wegzukommen und die fancy Sachen eher zu machen. Und wollen wir nicht da eher das mal machen? Und meinst du nicht, dass das mal irgendwie, ne? Obwohl das sicherlich noch gar nicht der ausschlaggebende Effekt ist. Das ist etwas, was, wie soll ich das sagen? Sicherlich am Ende auf der Bühne, ja, immer dieser klassische Spruch, das siehst du auf der Bühne, die Leute, die sich emotional davon abkapseln können, zu sagen, okay, ich mache die Basics und die mache ich halt lange und die sind halt monoton und die machen halt keinen Spaß, das mache ich aber zu einem großen, großen Teil, die werden halt aus meiner Sicht sehr, sehr gut vorankommen im Sport, auch signifikant vorankommen. Und die Athleten, die zu 60-70% dem Fehler auf, wie soll ich das sagen, den Fehler machen, zu viel Spaß haben zu wollen und zu viel Variation drin haben zu wollen und zu fancy trainieren zu wollen, die dürfen sich halt auch nicht darüber beschweren, wenn der Fortschritt halt sehr, sehr langsam vonstatten geht. Ganz klare Erkenntnis. Dazu nächste Woche auch den Podcast auschecken mit Pascal Su. Ja, kannst du 1:1 aufs Powerlifting übertragen. Da haben wir auch ähnliche Sachen rausgearbeitet. Die Leute wollen die Basics nicht mehr machen, sich aber dann darüber beschweren, dass sie halt keinen Fortschritt machen, weil sie in den Basics halt nicht brutal gut sind.
Ich hatte das letztens, meine Brust ist halt extrem scheiße. Ich wollte schwach sagen, aber schwach ist noch zu halt positiv. Ja. Und ich habe aber jetzt in meinem Programming, ich trainiere die Brust zweimal die Woche, ich habe ein extrem produktives Setup und ich weiß, dass ich das jetzt sehr, sehr lange machen muss. Und das ist auch gut. Also ich habe noch nie so einen guten Stimulus für die Brust bekommen und jetzt hatten wir letztens bei uns im Gym eine neue Brustpresse, eine Decline. Habe ich mich da reingesetzt, habe die so gemacht und dachte mir so, ja, ist okay, könnte man jetzt vielleicht ein paar Wochen machen, dann ist man drin. Und dann habe ich mich halt auch da erwischt, was du gerade gesagt hast, dass du dachtest so, hey, ich habe jetzt hier eine fancy Übung, es ist fancy, weil es neu ist. Und es ist was Neues, es ist aufregend und so. Da dachte ich mir so, Moment mal, das ist doch jetzt absolut unproduktiv. Du brauchst jetzt erstmal wieder vielleicht 4-5 Wochen, um diese Übung sehr, sehr gut auszuführen. Du bist in der Diät, du baust gerade keine bis sehr wenig Muskulatur auf. Das hat nur Nachteile, weil der Kostenpunkt ist ja auch, dass ich eine andere Übung rausrotiere. Ich habe zweimal die Woche, ich glaube, wir haben die gleiche, eine Gym 80 Brustpresse, so eine uralte, 30 Jahre alte oder so. Und die läuft so gut. Das ist der Wahnsinn. Und da steigere ich mich auch noch ganz minimal, alle paar Wochen ein Kilo. Das ist doch wunderbar. Das ist genau das, was ich möchte, weil diese Steigerung, die ich da habe, das werden Anpassungen sein, weil ich habe die Übung schon so lange im Programming und dann kann ich die doch jetzt nicht für eine andere Übung rausrotieren. Das damit
damit stehe ich mir nur selber im Weg. Und das ist genau das, was du gerade so gesagt hast.
Ja. Ja, um das abzuschließen, das ist vielleicht auch diese Erwartungshaltung an eine Übung, wenn du halt nicht mehr den Newbie-Status hast, dass du jetzt an irgendeiner Maschine in zwei Mesozyklen halt 20 Kilo an Load draufpackst, ist halt möglich, aber in den meisten Fällen ist es dann immer damit einhergehend, dass du entweder Gelenkprobleme kriegst, dass die Zielmuskulatur nicht mehr alleinig das ist, was du bewegst. Ja, also Progression kommt ja immer für einen Kostenpunkt. Ja, und der einzige Grund, warum wir Progression halt haben sollten, sind halt Anpassungen der morphologische Anpassung der Muskulatur. Und nicht das Tolerieren von mehr Schmerz im Ellbogen oder im Knie oder, ne, also das ist halt auch immer so eine Sache. Das habe ich jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gelernt, wo ich halt zu Zeiten halt immer dachte, okay, boah, da geht ja gar nichts voran, ne? Und wenn du halt wirklich mal anderthalb Jahre ist verdammt lange Zeit, fast alle Lifts gleichzeitig, also konstant trainierst und dann wirklich mal anderthalb Jahre von dem Status jetzt zurückgehst auf den Startpunkt, dann wirst du brutal verblüfft sein, was du an Load und Reps und so weiter draufgepackt hast. Aber in dieser kurzwertigen Perspektive von 1, 2, 3, sogar 4 Monaten, denkst du, ja, ich muss die mal rausrotieren, die stagniert einfach. So, aber guck mal, wo du hergekommen bist. So, und wenn da immer noch was geht, dann bleibt da drauf. So, ne? Und wenn es ein Kilo ist in 4 Wochen, dann ist das ja schon signifikant, nochmal ein Kilo in 4 Wochen, ein signifikanter Unterschied an Ladung über alle Wiederholungen und so weiter und so fort. Ja, wir halten die Fahne hoch für die Basics und die Kontinuität, was nicht heißen soll, dass Variation per se schlecht ist. Sie hat ihren Platz zu Zeiten, aber nicht aus Handlungsgründen, die emotional bedingt sind. Dann ist das meistens eine verschenkte Entscheidung. Yes. Ja, Nils, coole Episode. Wir sind mal alle wieder auf Stand.
Schöne Grüße an Daniel. Ich will nicht, dass du Kaisergemüse kaufst. Das ist jetzt wirklich auch ein ernstes Wörtchen, was ich hier noch raussenden möchte.
Okay. Und Daniel, wie
Daniel total.
Der darf kein Kaisergemüse mehr kaufen.
Nee.
Weil
es mir weg ist und ich bin jetzt krank, ich brauche mehr Mikronährstoffe.
Ah, okay. Ja, okay. Ich war jetzt kurz, hab das kurz don't get it. Now I get it. Ja, Daniel, falls du zuhörst, lass es sein.
Aber ich habe mich von ihm inspirieren lassen. Er hat Tartar gegessen mit Gemüse und Reis. Und letztens halt hatte ich kein Training und dann habe ich mehr Kalorien zur Verfügung, weil ich eben nicht dieses Pre-Workout und so und Maltodextrin trinke. Und dann habe ich halt auch Leithackfleisch, Reis und dann noch Schafskäse drüber. Leitschafskäse, sehr geil. Also an der Stelle Props.
Du, alles mit Hack ist immer geil. Hack ist einfach brutal. Tartar ist geil. Beste Bodybuilding-Food. Aber watch out, gerade wieder gehört, rotes Fleisch ist krebserregend. So watch out. Ach Leute.
Dann gleich erstmal einen halben Liter Süßstoff in meinen Kaffee kippen.
Lass es sein, Junge. Lass es sein. Du wirst es noch lernen. Ja, du wirst es noch lernen. Nee, in dem Sinne, was können wir denn jetzt hier Philosophisches stehen lassen? Nils, was machst du da?
Ich repariere meinen Hals. Das ist ein Halsspray. Das wäre, glaube ich, was für Niklas gewesen in der Peak Week.
Ja, okay. Was wollte ich denn sagen? Lass den Brennnesseltee nicht zu lange ziehen. Das wollte ich sagen.
Perfekte Wort. Bye, bye.
Juri, das war's für diese Woche. Wie immer Support da lassen, Bewertung da lassen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.